Elfter Blitz. Eine Stufenleiter zur Sunna und ein Serum gegen die Krankheit ketzerischer Neuerungen, die der islamischen Gesinnung widersprechen. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Im Namen Gottes des Erbarmers des Allbarmherzigen. Nun aber ist ein Prophet aus euren eigenen Reihen zu euch gekommen, einer, dem es nahe geht, wenn ihr in Bedrängnis geratet, der sehr um euch besorgt und den Gläubigen gegenüber voll Mitleid und Erbarmen ist. Sure 9, Vers 128. Das erste Kapitel zu dieser Aya ist der hohe Weg zur Sunna des Propheten und das zweite Kapitel die Stufenleiter zur Sunna. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Wenn sie sich aber abwenden, dann sollst du sagen: Gott allein genügt mir, es gibt keine Gottheit außer ihm. Auf ihn vertraue ich, und er ist der Herr des gewaltigen Thrones. Sure 9, Vers 129. Sprich, wenn ihr Gott liebt, dann folgt mir, so wird Gott euch lieben. Sure 3, Vers 31. Unter hunderten von Anmerkungen, die diese beiden mächtigen Ayat betreffen, wollen wir nun 11 Anmerkungen kurz und bündig erklären. Erste Anmerkung. Von dem ehrenwerten Gesandten, mit dem der Frieden und Segen sei, stammt der folgende Ferman: Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati shahid. Das heißt, wer zur Zeit des Verderbens in meiner Gemeinde dennoch an meiner Sunna festhält, wird Lohn und Segen von 100 Märtyrern gewinnen. In der Tat ist die Befolgung der gelobten Sunna mit Sicherheit sehr wertvoll. Besonders in einer Zeit, wo die ketzerischen Erneuerungen auf dem Vormarsch sind, ist es ganz besonders wertvoll, dennoch an der gelobten Sitte festzuhalten. Besonders zur Zeit des Verderbens in meiner Gemeinde dennoch einen kleinen Teil der gelobten Sunna zu befolgen, setzt einen bedeutenden Anteil an Gottesfurcht und einen starken Glauben voraus. So ganz unmittelbar der Sunna zu folgen, ruft den ehrenwerten Gesandten, mit dem der Frieden und Segen sei, in Erinnerung. Und diese Erinnerung wird zu einem Erlebnis, das sich dann umwandelt in ein Erleben zur göttlichen Gegenwart. Sogar die geringfügigste Handlung, ja selbst Gewohnheiten wie Essen, Trinken oder Schlafen, diese gewöhnlichen Tätigkeiten, diese rein natürlichen Handlungen werden, sobald man dabei die gelobte Sitte beachtet, so verdienstvoll wie ein Gebet und entsprechen dem islamischen Gesetz. Denn bei solch gewöhnlichen Handlungen denkt man daran, dass man dem ehrenwerten Propheten nachfolgt, mit dem der Frieden und Segen sei. Und stellt sich dabei vor, dass man dem islamischen Gesetz entsprechend der Gesittung des Propheten folgt. Sodann erinnert man sich, dass der Prophet der oberste Repräsentant des Gesetzes ist. Und von ihm aus wendet man sein Herz Gott dem Gerechten zu, der der wahre Gesetzgeber ist. Und so erwirbt man eine Art Gespür für die Gegenwart Gottes, gelangt zu seinem Dienst und zu seiner Anbetung. So kann denn der, der in diesem Geheimnis die Befolgung der gelobten Sitte zu seiner Gewohnheit gemacht hat, alle seine Handlungen in einen Gottesdienst verwandeln und so sein ganzes Leben fruchtbar und verdienstvoll werden lassen. Zweite Anmerkung: Imam Rabbani Ahmadi Faruqi, mit dem Gott zufrieden sein möge, sagte: Während ich auf meiner geistigen Reise die Stufen emporstieg, sah ich, dass die strahlendste, glänzendste, subtilste und sicherste Ebene im Wege der Gottesfreundschaft die Ebene derer ist, die die Befolgung der gelobten Sitte als Basis ihres Ordensweges angenommen hatten. Ich sah, dass auf dieser Ebene sogar die gewöhnlichen Gottesfreunde noch prächtiger aussahen als die edelsten unter den Gottesfreunden auf den übrigen Ebenen. Imam Rabbani, der Reformator des zweiten Jahrtausends, mit dem Gott zufrieden sein möge, hat in der Tat die Wahrheit gesagt. Wer die gelobte Sitte zu seiner Basis wählt, gelangt unter dem Schatten des geliebten Gottes auf die Stufe der göttlichen Liebe. Dritte Anmerkung. Zu einer Zeit, da sich dieser arme Said noch darum bemühte, sich von dem alten Said zu verabschieden, wurden mein Herz und mein Verstand ohne einen Wegweiser und infolge dieses Stolzes meiner eigenwilligen Seele zwischen all den verschiedenen Dingen, die ihm als Wahrheit erschienen, in einen überaus fürchterlichen Sturm hin und her geworfen. Bald wurden sie vom Siebengestirn zur Erde, von der Erde zum Siebengestirn, zwischen ihnen empor und wieder hinab umhergeschleudert. So konnte ich denn in dieser Zeit beobachten, dass die gelobten Sitten in jeder Angelegenheit, ja sogar die kleinen Verhaltensmaßregeln einem Schiffskompass mit Richtungsweiser gleichen. Und ich sah, dass sie wie die Begrenzungspfähle an den zahllosen, gefährlichen, dunklen Straßen sind. Als ich ferner in der damaligen Zeit auf diesem geistigen Weg in eine Lage geriet, wo ich mich gebeugt unter dem Druck meiner wirklich schweren Last gehen sah, fand ich, jedes Mal, wenn ich in einer solchen Lage den gelobten Sitten in der entsprechenden Angelegenheit folgte, in ihnen eine Erleichterung, als hätte man mir alle Last von meinen Schultern genommen. Wenn ich mich ihnen unterwarf und mich in meiner Unsicherheit zum Beispiel fragte, ist etwa dieses Verhalten so richtig? Ist es vielleicht so angemessen? So rettete ich mich auf diese Weise von allen Zweifeln und Skrupeln. Wann immer aber ich mich von ihnen abwenden wollte, sah ich, dass der Druck, der auf mir lastete, groß war. Es gab da so viele Wege, doch wohin sie führten, war unbekannt. Die Last war schwer und ich war hilflos. Meine Augen waren kurzsichtig und der Weg, der vor mir lag, finster. Wann immer ich aber an der Sunna festhielt, erleuchtete sich mir der Weg. Ein sicherer Weg wurde sichtbar. Meine Last wurde leichter und ich fühlte mich in einem Zustand, als hätte man meine Bürde von mir genommen. Und so konnte ich denn damals das Urteil von Imam Rabbani aufgrund meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Vierte Anmerkung. Zu einer Zeit, da ich mich einmal mit dem Tod verband, bestätigte sich mir das Urteil Al-Mautu Haqq, der Tod ist eine Realität. Und ich sah mich in einer sehr merkwürdigen Welt, einer aus meinem eigenen Zustand heraus entstandenen Welt voll Untergang und Zerfall. Und ich erblickte mich. Ich war ein Leichnam und stand am Kopfende dreier riesiger Leichname. Der erste Leichnam. Ich war gleich einem Grabstein am Kopfende eines symbolischen Leichnams, gebildet aus all den lebendigen Geschöpfen, mit denen ich in meinem Leben verbunden gewesen bin und die nun ins Grab der Vergangenheit hinabgestiegen waren. Der zweite Leichnam. In jenem Friedhof, der unser Globus ist, bin ich nur ein Punkt im Antlitz dieses Jahrhunderts, das wie ein Grabstein am Kopfende jenes gewaltigen Leichnams steht, der die Gesamtheit aller Arten von Lebewesen ist, die mit dem Leben des Menschengeschlechtes verbunden sind, und in das Grab der Vergangenheit hinabgesenkt werden? Bin ich nur ein Punkt, der bald wieder abgewischt werden und eine Ameise, die bald sterben muss? Der dritte Leichnam. Da nun einmal das Weltall am jüngsten Tage sterben wird, ein Ereignis, das mit Sicherheit eintreten wird, ist dies in meinen Augen so, als wäre es bereits geschehen. Wobei es mir vor Entsetzen über den Todeskampf dieses Riesenleibes voller Staunen und Verwunderung erschien, als wäre dieses Ereignis, das mit Sicherheit eintreten wird, da ich ja selbst einmal sterben werde, zur gleichen Zeit auch über mich gekommen. Nach dem Geheimnis von Fa'in Tawallau, wenn sie sich aber abwenden und so weiter, Sure 9, Vers 129, wandte sich bei meinem Tode alles Sein von mir ab, kehrten mir alle meine Freunde den Rücken, gingen hinweg und ließen mich allein. Mein Geist wurde auf Seiten der Ewigkeit in die Zukunft, die die Gestalt eines uferlosen Meeres hatte, geführt. In dieses Meer sollte er mit oder gegen meinen Willen hineingeworfen werden. Doch während ich noch in diesem so sonderbaren und sehr traurigen Zustand war, stand mir mein Glaube und der Koran bei. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Wenn sie sich aber abwenden, dann sollst du sagen, Gott allein genügt mir. Es gibt keine Gottheit außer ihm. Auf ihn vertraue ich, und er ist der Herr des gewaltigen Thrones. Sure 9, Vers 129. Diese Aja kam mir zu Hilfe und wurde mir zu einem sicheren und zuverlässigen Boot. Mein Geist stieg in vollkommener Zuversicht und Freude in diese Aja ein. So verstand ich denn nun in der Tat, dass mich neben der wörtlichen Bedeutung dieser Aja noch eine weitere Auslegung getröstet hat, wodurch ich Geborgenheit fand und sie mir innere Ruhe gab. So wie in der Tat der ehrenwerte Gesandte, mit dem der Frieden und Segen sei, wortwörtlich sagt, wenn dir die Irrgläubigen den Rücken kehren und sich von Scharia und Sunna abwenden und nicht auf den Koran hören wollen, so mach dir deswegen keine Sorgen, sondern sage, Hasbi Allah, Gott der Gerechte genügt mir, zu ihm nehme ich meine Zuflucht. Er wird andere an eurer Stelle aufstehen lassen, die mir folgen werden. Der Thron seiner Herrschaft umfasst alle Dinge. Weder können die Aufständischen ihm über dessen Grenzen hinaus entfliehen, noch werden diejenigen, die seinen Beistand anrufen, ohne seine Hilfe bleiben. So sagt er, um das Gleiche mit anderen Worten noch weiter auszulegen, O du Führer und Lehrer, wenn auch alles Sein sich von dir abwenden und auf dem Weg der Vergänglichkeit in das Nichtsein hinübergehen sollte, wenn alle lebenden Wesen sich von dir lossagen und auf dem Wege des Todes davoneilen sollten, wenn alle Menschen dich verlassen und in das Grab hinabsteigen sollten, wenn die Leute der Gottvergessenheit und des Irrtums dich nicht hören wollen und in die Finsternis stürzen, so mach dir deswegen keine Sorgen. Sage, Hasbi Allah, Gott der Gerechte genügt mir. Da es ihn gibt, so gibt es alle Dinge. Und in diesem Fall sind die, die weggegangen sind, nicht in ein Nichts hineingegangen. Sie sind in sein anderes Königreich hinübergegangen und an ihrer Stelle wird der Herr des gewaltigen Thrones andere von seinen unzähligen Soldaten aus seinen Streitkräften an ihre Stelle senden. Und die, die in ihre Gräber hinabgestiegen sind, sind nicht zu nichts geworden. Sie werden in eine andere Welt hinübergehen. Er wird andere an ihrer Stelle beauftragen und sie senden. Und anstelle derer, die dem Irrtum verfallen sind, kann er seine gehorsamen Diener senden, die dem rechten Weg folgen werden. Weil dies aber so ist er der Gegenwert aller Dinge. Alle Dinge können für den, auf den er ein Auge geworfen hat, ein Gleiches nicht sein. Jedoch entsprechend dieser anderen, etwas weiter gefassten Auslegung verwandelte sich das Bild dieser drei fürchterlichen Leichen, die mir zuerst einen solchen Schrecken eingejagt hatten, und vor mir entstand eine ganz andere Szene. Sie verwandelten sich nämlich unter der Leitung und Herrschaft des Allweisen, Allbarmherzigen, Gerechten, allmächtigen Herren in seiner Majestät, des Allwissenden und Allerbarmers zu Bildern einer Lehrfahrt zu den Quellen der Weisheit, einem Studiengang mit Lehrbeispielen, einer Dienstreise mit verschiedenen Fahrzeugen auf einer belebten Straße, verbunden mit Entlassungen und Dienstverpflichtungen, wobei das ganze Weltall auf diese Weise durcheinander geschüttelt wurde, ging und wiederkam. Fünfte Anmerkung. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Sprich, wenn ihr Gott liebt, dann folgt mir. So wird Gott euch lieben. Sure 3, Vers 31. Diese gewaltige Aja verkündet auf eine sehr sichere Weise, wie wichtig und notwendig es ist, der Sunna des Propheten zu folgen. In der Tat ist diese ehrwürdige Aja unter den Syllogismen der Logik die mächtigste, die eindeutigste unter den hypothetischen und konditionalen Syllogismen. Es ist dies wie folgt. Als Beispiel für einen hypothetischen Syllogismus sagt uns die Logik: Wenn die Sonne aufgeht, wird es Tag. Im Falle einer positiven Schlussfolgerung heißt das: Die Sonne ist aufgegangen, wenn dies aber so ist, so ergibt sich daraus, dass jetzt Tag ist. Im Falle einer negativen Schlussfolgerung sagt man also: Es ist jetzt nicht Tag. Wenn dies aber so ist, so ergibt sich daraus, dass die Sonne nicht aufgegangen ist. Entsprechend der Logik sind diese beiden, die positive wie die negative Schlussfolgerung, eindeutig. In gleicher Weise sagt uns die ehrwürdige Aja: Wenn ihr Gott liebt, so werdet ihr auch dem Geliebten Gottes folgen. Wenn ihr ihm nicht folgt, so ergibt sich daraus, dass ihr Gott nicht liebt. Wenn ihr aber Gott liebt, so ergibt sich daraus, dass die Befolgung der gelobten Sitte des geliebten Gottes sich daraus ergeben muss. Wer an Gott den Gerechten glaubt, der wird ihm in der Tat auch gehorchen. Unter den Wegen des Gehorsams aber ist der angesehenste, der direkteste, der kürzeste ohne allen Zweifel der Weg, den der Geliebte Gottes uns gezeigt hat und dem er auch selbst gefolgt ist. Es ist in der Tat zwangsläufig und offensichtlich, dass der Herr aller göttlichen Schönheit in seiner Freigebigkeit für seine Gnadengaben von allen mit Bewusstsein begabten Wesen Dank erwartet. Und es ist ferner ganz klar, dass der Allweise in seiner Majestät, der das Weltall mit so vielen Wunderwerken seiner Kunst ausgestattet hat, unter allen mit Bewusstsein begabten Wesen sicherlich den vornehmsten zu seinem Ansprechpartner und Dolmetscher, zu seinem Ausrufer und zu einem Vorbild für seine Diener und Anbeter machen wird. Und ferner ist auch klar, dass der Herr aller göttlichen Schönheit und Vollkommenheit, der das Weltall und die unzähligen Manifestationen seiner Schönheit und Vollkommenheit ins Dasein gerufen hat, sicherlich und in jedem Fall den vollkommensten Dienst und seine Anbetung dem übertragen wird, der in seiner Begeisterung für Gottes Schönheit und Vollkommenheit, für all seine guten Namen und all seine Kunstwerke, die er doch sicherlich liebt und die er ausstellen möchte, ein umfassender, ein vollendeter Maßstab ist und das vollkommenste Mittel, seine innere Haltung zu einem guten Beispiel für andere werden zu lassen und sie dazu zu ermutigen, ihm zu folgen, damit seine vorbildliche Haltung auch in allen anderen sichtbar werde. Zusammenfassung: Die Liebe zu Gott macht es notwendig und sie führt in ihrer Konsequenz dazu, der gelobten Sitte zu folgen. Wie glücklich muss doch ein Mensch sein, der sich von jedem Tag einen großen Anteil zu ihrer Befolgung nimmt. Und wehe dem, der die gelobten Sitten nicht zu schätzen weiß und sich stattdessen ketzerischen Neuerungen zuwendet. Sechste Anmerkung: Der ehrenwerte Prophet, mit dem der Frieden und Segen sei, hat den folgenden Ferman erlassen: Kullu bid'atin dalala, wa kullu dalalatin fin nar. Eine jegliche ketzerische Neuerung ist ein Irrweg, und ein jeglicher Irrweg führt ins Feuer. Das heißt, entsprechend dem Geheimnis der Aya, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, heute habe ich für euch den Glauben vollendet, Sure 5, Vers 3, wollte man bezüglich der Gesetze der glänzenden Scharia und der Bestimmungen der gelobten Sitte, nachdem sie bereits vollendet und vervollständigt worden sind, durch Vorschläge ein Missfallen zu erkennen geben oder aber sie, Gott bewahre, für unvollständig erachten und ketzerische Neuerung vorschlagen, so wäre dies ein Irrweg, der ins Feuer führt. Es gibt in der gelobten Sitte zwischen den unterschiedlichen Sitten verschiedene Abstufungen. Einige von ihnen sind notwendig und dürfen nicht vernachlässigt werden. Diese Art wird bis ins Einzelne in der glänzenden Scharia beschrieben. Hier handelt es sich um Gesetze, die auf gar keinen Fall abgeändert werden dürfen. Andere hingegen sind freiwillig, und auch von dieser Art freiwilligen Handlungen gibt es wiederum zwei Unterarten. Eine Art dieser gelobten Sitte beschäftigt sich mit Dienst und Anbetung. Auch dies wurde in den Büchern der Scharia beschrieben, und sie zu verändern käme einer ketzerischen Neuerung gleich. Die andere Art könnte als Anstandsregeln bezeichnet werden. Man findet sie in den Büchern der gelobten Lebensbeschreibungen des Propheten. Sich ihnen zu widersetzen, kann man nicht als eine ketzerische Neuerung bezeichnen. Es ist jedoch eine Art von Opposition gegen das stets untadelige Verhalten des Propheten und hat zur Folge, dass man aus dem Licht, das von ihm ausgeht, und von seinem stets aufrichtigen Lebenswandel keinen Nutzen zieht. Was diesen Teil Sitten und Gebräuche betrifft, so handelt es sich dabei um die alltäglichen Handlungen des Propheten, mit dem der Frieden und Segen sei, die uns durch gesicherte Überlieferung von seinem spontanen Umgang her bekannt geworden sind. Zum Beispiel: Es gibt viele gelobte Sitten, die die Regeln darlegen, wie man mit Anstand und Würde spricht, isst, trinkt und wie man schlafen geht. Derartige Gewohnheiten werden unter der Bezeichnung anständiges Verhalten zusammengefasst. Wer den entsprechenden Regeln folgt, verwandelt seine gewohnheitsmäßigen Handlungen in einen Gottesdienst. Aus einem solcher Art anständigen Verhalten empfängt er dann Gottes reichsten Segen. Befolgt er auch nur die kleinste dieser Verhaltensregeln, so ruft er sich den ehrenwerten Gesandten, mit dem der Frieden und Segen sei, ins Gedächtnis zurück. Und sein Herz wird erleuchtet. Die wichtigsten unter den gelobten Sitten sind die Kennzeichen der Islamie und die Merkmale, die mit ihr verbunden sind. Diese Merkmale sind gewissermaßen ein Gottesdienst, der durch seine Verbundenheit mit der Gemeinde eine Art öffentliches Recht ist. So wie die ganze Gemeinde von jemandem profitiert, der ihn verrichtet, so ist auch die ganze Gemeinde dafür verantwortlich, wenn einer von ihnen ihn unterlässt. Bei dieser Art Merkmale gibt es keine Heuchelei. Sie werden öffentlich ausgerufen. Auch wenn sie zur Art der freiwilligen Handlungen gehören, sind sie dennoch wichtiger als die persönlichen Pflichten. Siebente Anmerkung: Die gelobte Sitte ist der stets aufrichtige Lebenswandel. In ihr gibt es keine Angelegenheit, hinter der sich nicht ein Licht oder doch wenigstens die Spur dieses aufrichtigen Lebenswandels entdecken ließe. Der ehrenwerte Prophet, mit dem der Frieden und Segen sei, hat dazu den folgenden Ferman erlassen. Addabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Das heißt, mein Herr in seiner Güte hat mir diese Aufrichtigkeit in meinem Lebenswandel zum Geschenk gemacht und er hat mich eigens zu dieser Aufrichtigkeit in meinem Lebenswandel befähigt. Wer die Biografie des Propheten aufmerksam betrachtet und die gelobte Sitte kennt, wird mit Sicherheit verstehen, dass Gott der Gerechte in seinem Geliebten jegliche Art eines aufrichtigen Lebenswandels vereinigt hat. Wer seine gelobte Sitte vernachlässigt, der lässt in seinem Lebenswandel die Aufrichtigkeit außer Acht. Er bestätigt den Grundsatz Bi adab mahrum bashad az lutferab. Wer in seinem Lebenswandel nicht aufrichtig ist, dem bleibt die Güte des Herrn versagt. So fällt er durch seinen Lebenswandel in eine Unaufrichtigkeit, durch die er viel Schaden erleidet. Frage: Wie kann man vor dem, der das Verborgene kennt, der alles weiß und alles sieht und vor dem nichts verborgen bleiben kann, schamhaft sein? Situationen, die mit Scham verbunden sind, kann man vor ihm nicht verheimlichen. Eine Art Scham ist die Verhüllung. Alles, was Ekel erregt, muss bedeckt werden. Wie aber kann man vor dem, der in das Verborgene schaut, etwas verhüllen? Antwort: Erstens. Gleich wie der Künstler in seiner Majestät seine Kunstwerke mit einer vollkommenen Wertschätzung als schön darstellen möchte und alles, was abscheulich ist, verschleiert und seine Aufmerksamkeit auf seine Gnadengeschenke lenkt, indem er sie schmückt, genauso möchte er auch seine Geschöpfe und seine Diener vor den übrigen mit Bewusstsein begabten Wesen als schön darstellen. Wenn sie in einer misslichen Lage erscheinen, so gilt das als eine Rebellion gegen Namen wie Jamil, Musayyin, Latif, Hakim und widerspricht allem Anstand und aller Schamhaftigkeit. So ist denn Schamhaftigkeit als Bestandteil der gelobten Sitte als ein reiner Ausdruck einer Haltung von Anstand innerhalb der Grenzen der Namen des majestätischen Künstlers zu betrachten. Zweitens, gleich wie ein Arzt auch die privatesten Körperteile von Personen, die nicht zu seiner Familie gehören, vom medizinischen Standpunkt aus anschauen darf und man ihm diese Körperteile insoweit notwendig auch zeigen darf, ohne dass man dies als eine Schamlosigkeit bezeichnen dürfte, ja man sogar sagen muss, dass die Verhaltensmaßregeln eines Arztes dies erfordern, so darf doch ein Arzt diese privaten Körperteile in seiner Eigenschaft als ein Mann oder weil er den Titel eines Predigers führt oder weil er in seiner Eigenschaft als ein Lehrer kommt, nicht anschauen. Eine Fetwa für den aufrichtigen Lebenswandel, der es erlaubt, ihm diese zu zeigen, gibt es nicht. Und sich ihm in dieser Weise zu zeigen, ist auch schamlos. In gleicher Weise hat der majestätische Künstler viele Namen. Ein jeder dieser Namen hat seine eigene Erscheinungsform. Wie zum Beispiel der Name Verzeiher, ein Vorhandensein der Sünde, und der Name der Verhüllende, die Existenz von Fehlern erfordert, so will auch der Name der Schöne die Hässlichkeit nicht sehen. Namen, die die göttliche Schönheit und Vollkommenheit bezeichnen, wie Latif, Kerim, Hakim, Rahim, sie alle erfordern, dass alles Sein sich in bestem Zustand und in der bestmöglichen Lage befinden. Was aber diese Namen göttlicher Schönheit und Vollkommenheit betrifft, so erfordern sie, vor den Augen der Engel, der Geister, der Djinnen und der Menschen ihre Schönheit in der Form der Schönheit allen Seins und eines guten Benehmens zu zeigen. So ist es ein schönes Verhalten innerhalb der gelobten Sitte des Propheten, ein Zeichen dieses erhabenen Verhaltens Gottes, seiner Grundsätze und seiner Beispiele. Achte Anmerkung. Folgt man der Aya, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. Wenn sie sich aber abwenden, dann sollst du sagen, Gott allein genügt mir. Sure 9, Vers 129. Die der Aya, لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولٍ إِلَى آخِرٍ. Nun aber ist ein Gesandter zu euch gekommen und so weiter. Sure 9, Vers 128, vorausgeht, so sagt sie, nachdem sie die vollkommene selbstlose Liebe und das Mitleid des ehrenwerten Gesandten, mit dem er Frieden und Segen sei, gegenüber seiner Gemeinde dargestellt hat, فَإِنْتَوَلَّوْا. Wenn sie sich aber abwenden, womit diese Aya sagt, O ihr Menschen, O ihr Gläubigen, wenn ihr eine Persönlichkeit, die mit einer solch grenzenlosen Liebe euch Rechtleitung gegeben und seine ganze Kraft für euer Wohlbefinden eingesetzt hat, der in vollkommener Liebe durch die Gesetze, die er gebracht hat, und durch seine gelobte Sitte eine heilende Salbe auf die Wunden der Seele aufgetragen hat, wenn ihr eine solche liebenswerte Persönlichkeit verleumdet und ihre offensichtliche Liebe, ihr Mitleid, das doch mit bloßem Auge zu erkennen ist, in dem Grade verleugnet, dass ihr euch von seiner Sunna und von den Gesetzen, die er verkündet, abwendet, so sollt ihr wissen, was für ein Mangel an gutem Gewissen, an Einsicht und Verstand das ist. O du liebevoller Prophet und mitleidsvoller Gesandter, wenn sie diese deine so große Liebe und dein umfassendes Mitleid nicht erkennen und dir in ihrer Einsichtslosigkeit den Rücken zukehren und nicht auf dich hören wollen, so beachte das nicht. Der majestätische Herr, unter dessen Befehl die Legionen Himmels und der Erde stehen und das Königreich seiner Herrschaft, das sein allumfassender gewaltiger Thron regiert, ist genug für dich. Er wird seine treuen, dir gehorsamen Völker um dich herum versammeln. Sie werden auf dich hören und deine Gesetze annehmen. Das mohammedanische Gesetz und die Sunna Ahmeds, mit dem der Frieden und Segen sei, behandelt in der Tat keine Angelegenheit, ohne dass sich in ihr viele verschiedene Weisheiten finden ließen. Ich, armseliger Mensch, behaupte dies trotz all meinen Fehlern und Schwächen, und ich bin auch dazu bereit, diese Behauptung zu beweisen. Außerdem gleichen die 70, 80 Teile der Risale-i-Nur, die bis heute geschrieben worden sind, 70, 80 zuverlässigen Zeugen dafür, wie voller Weisheit und Wahrheit die Sunna Ahmeds und die mohammedanischen Gesetze sind. Wenn es möglich wäre, über dieses Thema nicht 70, sondern selbst 7000 Abhandlungen zu schreiben, könnten sie dennoch alle diese Weisheiten nicht vollständig aufzählen. Des Weiteren habe ich in meinem eigenen Leben durch meine Beobachtungen und Erlebnisse vielleicht 1000 Mal erfahren, und ich bin so zu der Überzeugung gelangt, dass die Bestimmungen der Scharia und die Prinzipien der gelobten Sitte für die Krankheiten des Geistes, des Verstandes und des Herzens besonders für die Krankheiten der Gesellschaft überaus wirksame Heilmittel sind und nicht durch Themen der Philosophie und anderer Geisteswissenschaften ersetzt werden können. So habe ich den anderen in meinen Abhandlungen bis zu einem gewissen Grade bekannt gegeben, was ich erfahren hatte. Wer an meiner Behauptung zweifeln sollte, möge in den Abhandlungen der Risale nun nachschlagen und sich dort vergewissern. So kann man denn selbst einen Vergleich machen, welche Vorteile es mit sich bringt, welches Glück im ewigen Leben und wie verdienstvoll es im irdischen Leben ist, die gelobte Sitte einer solchen Persönlichkeit so weit wie möglich zu befolgen. 9. Anmerkung: Alle Regeln der gelobten Sitte vollständig zu befolgen, gelingt nur den vornehmsten unter den besten Menschen. Wenn man sie aber auch nicht vollständig befolgen kann, so kann sich doch jeder in seinen Absichten, seiner inneren Anteilnahme und Einsatzbereitschaft darum bemühen. In jedem Fall aber muss man wenigstens die vorgeschriebenen und notwendigen Dinge tun. Und wenn es auch keine Sünde ist, das, was in Dienst und Anbetung empfohlen ist, zu vernachlässigen, so geht man doch dabei großer Verdienste verlustig. Wenn es sich aber darum handelt, sie abzuändern, so ist dies ein großer Fehler. Wenn man der gelobten Sitte im alltäglichen Umgang und im sozialen Leben folgt, so werden diese alltäglichen Umgangsformen zum Gottesdienst. Folgt jemand ihnen nicht, so kann man ihn zwar nicht deswegen tadeln, doch der Nutzen, den er von dem Licht des geliebten Gottes und seines aufrichtigen Lebenswandels zu ziehen vermag, verringert sich. Neue Erfindungen, was die Gesetze für Dienst und Anbetung betrifft, sind eine Ketzerei. Was aber solche ketzerischen Neuerungen betrifft, so müssen diese, weil sie dem Geheimnis der Aya, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, heute habe ich für euch den Glauben vollendet, Sure 5, Vers 3, zuwiderlaufen, zurückgewiesen werden. Wenn sie jedoch von der Art der Gebete und Rezitationen sind, wie man sie in den verschiedenen Sufi-Orden antrifft, so gelten sie unter der Bedingung, dass sie im Buch und in der Sunna verwurzelt sind, also unter der Bedingung, dass sie den feststehenden Grundlagen und Prinzipien der gelobten Sitte nicht widersprechen und sie nicht ändern, so gelten sie nicht als eine Ketzerei. Zwar hat ein Teil der Gelehrten auch diese Gebräuche des Sufis zu den Neuerungen gezählt, sie aber als gute Neuerungen bezeichnet. Imam Rabbani, der Reformator des 2. Jahrtausends, mit dem Gott zufrieden sein möge, sagte: Ich habe im Wege meiner spirituellen Reise gesehen, dass die von dem ehrenwerten Gesandten, mit dem der Frieden und Segen sei, überlieferten Worte leuchteten. Sie glänzten in den Strahlen seiner gelobten Sitte. Wenn ich stattdessen von ihm nicht überlieferte, glänzende und starke Anrufungen und andere Gebräuche bemerkte, so war kein Licht auf ihnen. Die brillantesten dieser Art glichen nicht den geringsten der ersten Art. So verstand ich denn, die Strahlen der gelobten Sitte sind ein Elixier. Zudem sind die Strahlen der gelobten Sitte ausreichend für alle, die nach Licht verlangen. Außerhalb nach Licht zu suchen, besteht keine Notwendigkeit. Dieses Urteil einer solchen Persönlichkeit, der ein Streiter für die Wahrheit und die Scharia ist, zeigt, dass die gelobte Sitte das Fundament der Glückseligkeit in beiden Welten, der Quellgrund und der Brunnen der Vollkommenheit ist. Allahumma arzuqna ittiba'a sunnati saniyya. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin. O Gott, gewähre uns der gelobten Sitte zu folgen. Unser Herr, Wir glauben an das, was dein Prophet uns geoffenbart hat. So schreibe uns denn ein unter denen, die Zeugnis geben. Sure 3, Vers 53. Zehnte Anmerkung. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ. Sprich, wenn ihr Gott liebt, dann folgt mir. So wird Gott euch lieben. Sure 3, Vers 31. In dieser Aja kommt das Wunder des Koran durch seine Prägnanz zum Ausdruck. Denn viele Sätze wurden mit diesen drei Sätzen zum Ausdruck gebracht. Es ist dies wie folgt. Diese Aja sagt, wenn ihr an Gott glaubt, werdet ihr mit Sicherheit Gott lieben. Wenn ihr aber Gott liebt, werdet ihr auch in der Weise handeln, die Gott liebt. Was aber das betrifft, was er liebt, so müsst ihr dem nacheifern, den Gott liebt. Um aber ihm nachzueifern, müsst ihr ihm folgen. Wann immer ihr ihm folgt, wird Gott auch euch lieben. Da ihr aber Gott bereits liebt, wird Gott auch euch lieben. So sind denn alle diese Sätze nur eine kurze, präzise Zusammenfassung der Bedeutung dieser Aja. Das aber sagt, dass das höchste und bedeutendste Ziel des Menschen, die Liebe Gottes des Gerechten zu erlangen, ist. Diese Aja entsprechend ist es klar, dass der Weg, dieses erhabene Ziel zu erreichen, die Nachfolge des geliebten Gottes und der Eifer für seine gelobte Sitte ist. Nachdem nun in diesem Zusammenhang drei Punkte bewiesen worden sind, wird sich die obige Wahrheit als völlig klar herausstellen. Erster Punkt. Der Mensch wurde in seinem Wesen mit der Fähigkeit zu einer grenzenlosen Liebe zum Schöpfer dieses Kosmos erschaffen. Denn die menschliche Natur umfasst auch eine Begeisterung für die Schönheit, eine Liebe zur Vollkommenheit und Verehrung der göttlichen Güte. Im Grade dieser Schönheit, Vollkommenheit und Güte wächst diese Liebe und erreicht schließlich den höchsten Grad einer ekstatischen Liebe. Und ferner findet sich in dem winzig kleinen Herzen dieses kleinen Menschen eine Liebe, die den ganzen Kosmos umfasst. Die Tatsache, dass die Schriften vom Umfang einer Bibliothek von 1000 Bändern in unserem Erinnerungsvermögen in einem Behälter von der Größe einer Linse im Herzen des Menschen aufbewahrt finden können, zeigt in der Tat, dass das Herz des Menschen den ganzen Kosmos umfassen und eine Liebe von gleichem Umfang in sich tragen kann. Und da nun einmal die menschliche Natur über eine so unbegrenzte Fähigkeit, Güte, Schönheit und Vollkommenheit zu lieben verfügt, und da nun einmal der Schöpfer dieses Kosmos über eine so unendliche, heilige Schönheit verfügt, wobei diese Wahrheit ganz offensichtlich durch seine Werke, die sich im ganzen Kosmos zeigen, noch bekräftigt wird, und da er nun einmal auch über eine so unendliche, heilige Vollkommenheit verfügt, wobei diese Wahrheit notwendigerweise durch die Ornamente seiner Kunstwerke, wie sie in allem Sein sichtbar werden, noch bestätigt wird, und da er nun einmal über eine so grenzenlose Güte verfügt, wobei diese Wahrheit sich mit Gewissheit, ja sogar Bezeugung von grenzenloser Güte und Gnadengaben in allem zeigt, was da lebt, so erfordert dies von dem Menschen, der unter allen mit Bewusstsein begabten Wesen mit Sicherheit das Vielseitigste, aber auch der Bedürftigste ist, der am meisten über alles nachdenkt und sich am meisten nach der Güte Gottes sehnt, auch wiederum eine unendliche Liebe. So wie jeder Mensch mit einer grenzenlosen Liebe zu seinem Schöpfer begabt ist, so ist auch der Schöpfer in Anbetracht seiner grenzenlosen Liebe Vollkommenheit und Güte in der Tat mehr als irgendein anderer würdig, grenzenlos geliebt zu werden. Ja, all diese Verschiedenartigkeiten der Liebe und einer intensiven Verbundenheit eines gläubigen Menschen mit diesem Leben, seinem Fortbestand, seinem Dasein, seiner Welt, seiner selbst und allem, was da ist, gleichen Tropfsteinen, gespeist aus dem Wasser seiner Fähigkeit, Gott zu lieben. Ja, eigentlich sind alle starken Gefühle des Menschen gleich Umwandlungen dieser seiner Fähigkeit zu lieben, vergleichbar den verschiedensten Formen, unter denen sich uns dieses Wasser seine Liebe zeigen kann. Bekannt ist zudem auch, dass der Mensch sich, so wie er sich über sein eigenes Glück freut, er sich auch über das Glück derer freut, mit denen er sich verbunden weiß. Und so wie er den liebt, der ihn vor einem Unglück rettet, so liebt er auch den, der seinen Geliebten rettet. So ist denn aufgrund seiner geistigen Verfassung, dass der Mensch bei allen Arten göttlicher Gnadengeschenke, wie sie jedem Menschen zuteil geworden sind, das Folgende erwägen müsste. Mein Schöpfer errettete mich aus der ewigen Finsternis des Nichtseins. Und so wie er mir in dieser Welt eine wunderschöne Welt gab, wird er mich, wenn meine Stunde gekommen ist, wiederum vor dem Nichtsein und der Vernichtung erretten. Was auf ewig verurteilt und verloren zu sein bedeuten würde, und so wie er mir in jener bleibenden Welt eine ewige und überaus prächtige Welt zum Geschenk machen und mir in jener Welt äußere und innere Sinne verleihen wird, um alle Arten von Genüssen und schönen Dingen genießen, um herwandern und Ausflüge machen zu können, so wird er auch all meinen Verwandten, Freunden und der ganzen Menschheit zahllose Wohltaten zukommen lassen. Auch diese Wohltaten gehören in gewisser Weise mir, denn mit dem Glück meiner Mitmenschen bin auch ich selbst glücklich und zufrieden. Denn entsprechend dem Geheimnis von Al-Insanu Abidul Ihsan, der Mensch ist davon abhängig, seinem Wohlbefinden zu dienen, steckt in jedem von uns eine Verehrung alles Guten. Angesichts solcher zahlloser Gnadengaben verlangt mein Herz danach, auch wäre es so groß wie der Kosmos, um dieser Wohltaten willen mit Liebe gefüllt zu werden. Und ich will es auch füllen. Und auch wenn ich in Wirklichkeit einer solchen Liebe nicht entsprechen kann, so kann ich es doch stattdessen mit all meiner Begabung, meinem Glauben, meiner guten Absicht, meiner Annahmebereitschaft, meiner Wertschätzung, meiner Sehnsucht, meiner ganzen inneren Anteilnahme und meinem guten Willen. So oder so ähnlich wird er es dann sagen. Was aber die Liebe betrifft, die der Mensch gegenüber aller Schönheit und Vollkommenheit empfindet, so lässt sie sich mit seiner Liebe zu allem Guten vergleichen. Was aber die Ungläubigen betrifft, so sind sie aufgrund ihres Unglaubens grenzenlos feindselig gesinnt. Ja, sie bringen sogar dem ganzen Kosmos und allem Sein gegenüber eine böswillige und verächtliche, feindselige Gesinnung entgegen. Zweiter Punkt. Gott zu lieben erfordert die Befolgung der Sunna Mohammeds, mit dem der Frieden und Segen sei. Denn Gott zu lieben heißt, alles zu tun, was ihm wohlgefällig ist. Was aber ihm wohlgefällig ist, wird in vollkommenster Weise in der Person Mohammeds, mit dem der Frieden und Segen sei, offenbar. Den Handlungen und Taten Mohammeds, mit dem der Frieden und Segen sei, nachzueifern, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, hinsichtlich der Liebe zu Gott, dem Gerechten, ist es notwendig, um seinen Befehlen zu gehorchen und sich im Rahmen dessen zu bewegen, was ihm wohlgefällig ist, der Sunna zu folgen. Denn in dieser Sache findet sich in der Person Mohammeds, mit dem der Frieden und Segen sei, das vollkommenste Vorbild. Zweitens, da sich in der Person Mohammeds, mit dem der Frieden und Segen sei, das vollkommenste Gefäß, also die Ursache findet, um die grenzenlose Güte Gottes zu empfangen, ist er um Gott des gerechten Willen sicherlich auch unserer grenzenlosen Liebe würdig. Wenn der Mensch fähig ist, einer Persönlichkeit zu gleichen, die er liebt, so möchte er ihr gleichen. So macht es dies denn absolut notwendig, dass die, die den Geliebten Gottes verehren, sich auch darum bemühen, ihm durch die Befolgung der gelobten Sitte zu gleichen. Dritter Punkt. So wie Gottes des gerechten Barmherzigkeit grenzenlos ist, so ist auch seine Liebe grenzenlos. So wie er sich durch alle Schönheit und die Verzierungen seiner Kunstwerke in der ganzen Schöpfung in einem grenzenlosen Maße selbst als liebenswert erweist, so liebt auch er seine Kunstwerke und ganz besonders diejenigen unter ihnen, die mit Bewusstsein begabt sind. Und dies stets dann, wenn sie seine Kunstwerke lieben und seinen Wunsch, geliebt zu werden, mit ihrer Liebe beantworten. Und die dies besonders deshalb tun, weil er sich ihnen in seinen Kunstwerken als liebenswert erweisen will. Es sollte ganz klar verstanden werden, was für ein bedeutendes und erhabenes Ziel es ist, den liebevollen Blick seines Herrn auf sich zu lenken. Eine Erscheinungsform seiner Barmherzigkeit sind alle die Feinheiten des Paradieses. Die guten Dinge, die Genüsse und die Gnadengeschenke. Seitdem es ganz klar feststeht, dass seine Liebe nur dadurch gewonnen wird, dass man der gelobten Sitte folgt, ist es sicher, dass dies das größte Ziel der Menschheit sein sollte und ihre vornehmste Pflicht. 11. Anmerkung. Sie besteht aus 3 Problemstellungen. Erste Problemstellung. Es gibt 3 Quellen der gelobten Sitte des ehrenwerten Gesandten, mit denen der Frieden und Segen sei. Seine Worte, seine Handlungen und seine Haltung. Auch diese 3 Teile, die Quellen, lassen sich wiederum 3-mal unterteilen. In Pflichten, freiwillige Handlungen und lobenswerte Gewohnheiten. Dem Teil, der verpflichtet oder als notwendig vorgeschrieben ist, muss man unbedingt folgen. Wer es unterlässt, erhält eine Strafe oder einen Tadel. Jeder ist dazu verpflichtet, diesen Teil zu befolgen. Der Teil der freiwilligen Handlungen besteht aus Vorschriften, die zwar nur empfohlen, zu denen aber dennoch alle Gläubigen verpflichtet sind. Wenn auch ihre Unterlassung weder bestraft wird, noch tadelnswert ist. Wer sich aber an sie hält und sie befolgt, der erwirbt sich große Verdienste. Sie abzuändern und umzuwandeln ist eine Ketzerei, ein Irrweg und ein großer Fehler. Was aber die lobenswerten Gewohnheiten und den guten Umgang betrifft, so ist die Nachahmung und Befolgung der gelobten Sitte im Hinblick auf ihre Weisheit und ihren Sinn im individuellen, mitmenschlichen und sozialen Leben ganz besonders lobenswert. Denn so, wie sich in allen gewöhnlichen Handlungen viele Vorteile für das alltägliche Leben finden, so verwandeln sich, folgt man der gelobten Sitte, diese Sitten und Gebräuche in Gebet und Gottesdienst. Da nun einmal Freund und Feind in der Tat darin übereinstimmen, dass sich in der Person Mohammeds, mit dem der Frieden und Segen sei, die ethischen Werte auf höchstem Niveau verkörpern, Und da er nun einmal nach allgemeiner Übereinstimmung die berühmteste und hervorragendste Persönlichkeit ist, und da nun einmal Tausende von Wundern beweisen und die islamische Welt, die er geformt hat, und ihre Vollkommenheit bezeugen, und die wahre Lehre des weisen Koran, den er verkündet und ausgelegt hat, bestätigt, dass er vollkommener Mensch und Lehrer in Vollendung ist. Und da nun einmal Millionen vollendeter Menschen als Frucht ihrer Nachfolge auf der Stufenleiter ihrer Vervollkommnung vorangeschritten sind, und so die Glückseligkeit in beiden Welten erreicht haben, bieten seine Sunna und sein Verhalten mit Sicherheit die besten Beispiele, denen man nacheifern sollte, die zuverlässigsten Wegweiser, denen man folgen sollte, und die unverbrüchlichsten Gesetze, die man als Prinzipien zugrunde legen sollte. Glücklich der Mensch, der sich von jedem Tag einen großen Anteil zu ihrer Befolgung nimmt. Wer der Sunna nicht folgt, sei es auch nur aus Faulheit, wird einen gewaltigen Verlust erleiden. Wer sie für bedeutungslos ansieht, begeht ein gewaltiges Verbrechen. Während der sie kritisiert und somit in den Geruch der Falschheit bringt, einem gewaltigen Irrtum verfällt. Zweite Problemstellung. Gott, der Gerechte, hat im weisen Koran den folgenden Ferman erlassen. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Und fürwahr, du bist mit einem hervorragenden Charakter erschaffen. Sure 68, Vers 4. Die Sahaba, wie Aisha die Getreue, mit der Gott zufrieden sein möge, wenn sie den ehrenwerten Propheten, mit dem der Frieden und Segen sein möge, beschreiben sollten, sie pflegten zu sagen, Khuluquhul Quran. Er wurde erschaffen als eine Verkörperung des Koran. Das heißt, das Beispiel für die ethischen Werte, die der Koran verkündigt, ist Mohammed, mit dem der Frieden und Segen sei. Und er ist es auch, der diesen Werten am besten entsprach und von seinem Wesen her auf diese Werte hin erschaffen worden war. Da also alle Taten einer solchen Persönlichkeit, seine ganze Haltung, jedes seiner Worte und seine Umgangsformen es verdienen, der ganzen Menschheit als Vorbild zu dienen, werden nun selbst die Toren verstehen, wie unglückselig die Gottvergessenen sind, die zwar seiner Botschaft glauben und zu seiner Gemeinde gehören, aber seiner Sunna keinen Wert beimessen oder sie ändern wollen. Dritte Problemstellung. Da der ehrenwerte Gesandte, mit dem der Frieden und Segen sei, von seinem Wesen her mit einem besonders moderaten Charakter und in der vollkommensten Weise erschaffen worden ist, waren auch seine Handlungen und seine Umgangsformen von der gleichen Harmonie und Ausgeglichenheit geprägt. Seine berühmte Biografie zeigt auf ganz klare Weise, dass er bei all seinen Handlungen ausgeglichen und harmonisch war und sich aller Übertreibungen oder Untertreibungen enthielt. Da der ehrenwerte Gesandte, mit dem der Frieden und Segen sei, vollkommen dem Auftrag entsprach, Fastaqim kama umirt, so verhalte dich recht, wie es dir befohlen wurde. Sure 11, Vers 112. Erkennt man in der Tat bei all seinen Worten und Taten und in seinem ganzen Verhalten ganz klar diese Ausgeglichenheit. Zum Beispiel: So wie sein Denkvermögen frei ist von jeglicher Art von Übertreibung oder Untertreibung, gleich seiner Verderbnis bzw. Verfinsterung in Form von Dummheit oder klugen Geschwätz, sein Denkvermögen sich vielmehr stets seiner Weisheit entsprechend auf dem Mittelweg und der Bahn der Mäßigung bewegte, so wie die Gewalt seines Zornes stets rein blieb von jeglicher Art von Übertreibung oder Untertreibung. Gleich seiner Verderbnis in Form von übertriebener Ängstlichkeit oder Jähzorn, die Gewalt seines Zornes sich vielmehr stets einem heiligen Mut entsprechend auf dem Mittelweg und der Bahn der Mäßigung bewegte, so war auch seine sexuelle Potenz rein und frei von jeglicher Art von Übertreibung oder Untertreibung. Gleich einem gestörten, das heißt also frigiden oder ausschweifenden Verhalten. Und so orientierte sich seine sexuelle Potenz stets an dem Ideal der ehelichen Keuschheit. Einer Keuschheit, die die Quelle eines ausgewogenen Verhaltens bis hin zur Untadeligkeit ist. Seiner gelobten Sitte, seinem alltäglichen Verhalten und den Bestimmungen der Scharia entsprechend, wählt er in gleicher Weise den Weg der Ausgewogenheit und vermied Übertreibung und Untertreibung, Verschwendung und Vergeudung als Ursache für jede Art Rechtsbeugung und alle Arten undurchsichtiger Zustände. Er war sogar sparsam in seinen Worten, hielt Maß beim Essen und Trinken und vermied unbedingt jede Art von Übertreibung. Über diese Tatsache sind im Einzelnen ganze Bücher, viele tausend Bände geschrieben worden. Entsprechend dem Geheimnis von Al-Arifu takfihi al-Ishara, ein Wink genügt dem Weisen, lassen wir es mit diesem Tropfen aus dem Ozean bewenden und wollen diese Abhandlung somit kurz gesagt hier abbrechen. O Gott, segne den, der in seiner Person alle edlen moralischen Qualitäten vereinigt und das Geheimnis manifestiert hat. Allahumma salli ala jami'i makarim al-akhlaq wa mazhari sirr wa innaka la'ala khuluqin 'azim alladhi qala من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. O Gott, bitte segne denjenigen, der jede vollkommene Tugend besitzt nach dem Geheimnis. Und fürwahr, du bist mit einem hervorragenden Charakter erschaffen. Und der gesagt hat, wer immer meiner Sunna folgt, nachdem sie in Verfall geraten ist, wird die Belohnung von 100 Märtyrern empfangen. Und sie werden sagen, gelobt sei Gott, der uns bis hierher geführt hat. Hätten wir doch niemals Rechtleitung gefunden, wäre es nicht durch Gottes Führung geschehen. Es war in der Tat die Wahrheit, die die Gesandten unseres Herrn uns gebracht haben. Sure 7, Vers 43. Gepriesen seist du, wir haben kein Wissen außer dem, das du uns gelehrt hast, denn du bist der Allwissende, der Allweise. Sure 2, Vers 32.